das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Was kommt als nächstes nach den beiden Anschlägen auf Kommunikationsgeräte der Terrormiliz Hisbollah im Libanon mit insgesamt wohl mehr als 35 Toten und mehr als 3000 Verletzten? Für die, die im Libanon um die Toten trauern, scheint nicht nur klar, dass Israel hinter den Attacken steckt, sondern dass diese auch weitergehen werden. Und so schwächend der Schlag für die Schiitenmiliz sein mag, stellt sich die Frage, warum er gerade jetzt stattfand und wie die Hisbollah nun darauf reagieren wird. Vera Rudolph über den Tag in Beirut.
Israelische Kampfjets durchbrechen die Schallmauer über der libanesischen Hauptstadt Beirut. Kurz danach äußerte sich der Chef der islamistischen Terrormiliz Hisbollah. Nasrallah kündigte Vergeltung an, sagte, der Feind Israel habe mit diesem Angriff gegen alle Vorschriften, Gesetze und roten Linien verstoßen. Die Bilanz nach der koordinierten Attacke auf Hisbollah-Kämpfer: mehr als 3000 Verwundete, viele mit schwersten Verletzungen, auch an Augen und Bauch. Es fehlt an Spezialisten, viele Kliniken im Land sind überlastet. Das Gesundheitssystem muss sich auf eine neue Art von Krieg einstellen, auf einen Krieg ohne Regeln, ohne Regularien, ohne Genfer Konvention, ohne internationalen Menschenrechte. Und das ist tatsächlich etwas anderes, als auf was wir in der Vergangenheit vorbereitet waren. Die Explosionen, wie hier gestern bei der Trauerfeier, haben auch zivile Opfer gefordert. Laut Experten seien sie dennoch vom Völkerrecht gedeckt, sofern die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe.
Es geht ja um Kämpfer der Hisbollah, die teilweise weit hinter der Frontlinie getroffen wurden. Aber hier geht das Völkerrecht davon aus, dass diese Kämpfer eine dauerhafte Kampfbeteiligung aufweisen und deshalb auch im Hinterland angegriffen werden dürfen.
Bei den Explosionen handele es sich um Kampfhandlungen in einem bewaffneten Konflikt und nicht um Terror. Die jüngsten Angriffe haben die Terrormiliz weit hinter der Frontlinie in ihrer Mitte getroffen. Die Angst vor einer Eskalation wächst. Die Hisbollah, in den 80er Jahren gegründet, hat sie den Libanon heute politisch und wirtschaftlich fest in der Hand. Sie gilt als einer der am schwersten bewaffneten, nichtstaatlichen Akteure der Welt. Der Iran liefert ihr Geld und Waffen. Die Mehrheit der libanesischen Bevölkerung betrachtet die Macht der Terrormiliz mit Unmut. Könnte sich das jetzt ändern? Sie sind gut. Es sind gute Kämpfer. Sie sind bereit. Wir können jedem helfen. Unser Blut, unsere Häuser, unser Geld. Wir können jede Form von Hilfe leisten. Auf Beiruts Straßen Schock, Wut und vor allem Trauer.
Ramin Sina in Beirut. Ramin, Hisbollah-Chef Nasrallah hat heute Vergeltung angekündigt. Zuletzt ist bei Angriffen Israels eine große Vergeltung ausgeblieben. Was ist jetzt zu erwarten?
Ja, es ist durchaus möglich, dass sie auch dieses Mal ausbleibt, dass die Hisbollah eher Drohnen und Raketen losschickt in Richtung israelische Militäreinrichtungen und das begrenzt auf die Grenzregion. Die Hisbollah ist mit dieser Taktik in den vergangenen Monaten recht gut gefahren. So sieht sie es selber, denn es gibt ja immer noch so viele Menschen im Norden Israels, die sich nicht trauen, die Angst haben, zurück in ihre Dörfer zu gehen. Und allein, dass sie Gefahr ausstrahlt, allein das wertet die Hisbollah für sich schon als Erfolg. Sie weiß, dass sie Israel ja nicht erobern kann, also warum die ganz große Eskalation wagen. Auf der anderen Seite war es schon eine fast Demütigung, diese Angriffe in den vergangenen Tagen hier in Beirut. Es sei ein schwerer Schlag gewesen, so hat es Hassan Nasrallah, der Anführer, heute bezeichnet. Und solche Worte kommen ihm selten über die Lippen. Er weiß, die Hisbollah ist anfällig, wenn es um technologische Kriegsführung geht. Auch die Iraner sind da anfällig. Der Mossad hatte mutmaßlich bereits 2020 mit Hilfe eines KI-Roboters einen iranischen Nuklearwissenschaftler getötet. Es gab mehrere israelische Cyberattacken gegen das iranische Atomprogramm. Also da sind die Iraner verwundbar, da ist die Hisbollah verwundbar, das wissen sie. Sie werden sich jetzt koordinieren und dann absprechen die beiden Verbündeten, wie sie reagieren. Die meisten Menschen hier im Libanon sind aber eh davon überzeugt, nicht die Hisbollah sucht den offenen Krieg, wenn dann wäre das Israel.
Beobachtest du denn, dass bei der Zivilbevölkerung durch diese jüngsten Angriffe die Solidarität mit der Terrormiliz Hisbollah wächst?
Ja, für den Moment vielleicht ein ganz kleines bisschen. Also wir haben heute erlebt, dass Sunniten, Christen, Schiiten aller möglichen Glaubensrichtungen Blut gespendet haben, beispielsweise für die Verletzten. Und das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise sind Glaubensrichtungen eng verbunden, auch mit dem Parteibuch hier im Land. Und da lehnen auch viele die Hisbollah ab. Aber ich glaube, die Libanesen sind aktuell geeint. Israel ist der externe Feind. Die Attacken wurden als perfide, als abartig gewertet. Und deswegen ist die Solidarität für die Hisbollah vielleicht für den Moment auch ein bisschen gestiegen, ja.
Mhm. Ramin Sina in Beirut. Vielen Dank fürs Einordnen. Dankeschön. Nach den Anschlägen auf die Hisbollah-Miliz fragt sich auch, ob sie der israelischen Regierung nutzen, um den Protesten im eigenen Land zu begegnen. Mutmaßlich hat ja der führende Geheimdienst des Landes, der Mossad, die Angriffe vorbereitet. Was immer noch nicht klar ist, wie genau die Aktionen organisiert wurden. Und so mischt sich in den Stolz über den Erfolg der Schlags gegen den Feind im Norden auch die Sorge, dieses Mal könnte die Hisbollah eine Vergeltung nicht nur ankündigen. Sophie von der Tann.
Auch heute Hisbollah-Beschuss auf den Norden Israels. Zwei Soldaten werden getötet, mehrere Menschen verletzt. Israel greift massiv Hisbollah-Stellungen im Libanon an. Seit fast einem Jahr können Zehntausende Menschen auf beiden Seiten der Grenze nicht in ihre Häuser zurück. Hier in Tel Aviv wünschen sich viele ein noch härteres Vorgehen ihrer Regierung. Ich will, dass wir einen ernsthaften Angriff sehen. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt. Shai Moses, dessen Onkel nach Gaza verschleppt wurde, sieht das anders. Ich glaube, dass die Eskalation im Norden Taktik ist. Ein weiterer Dreh, damit Netanyahu eine Waffenruhe im Gazastreifen verhindern kann. Denn wir wissen, dass ein Abkommen auch die Lage im Norden deeskalieren würde. Einig sind sich viele in Israel, dass die Pager-Explosionen im Libanon wahrscheinlich durch den Mossad koordiniert wurden. Wenn wir sicher wissen, dass der Mossad dahinter steckt, werden wir sehr stolz sein. Es wurden zwar auch unschuldige Menschen getötet, aber so ist halt Krieg. Auf die komplexen, oft tödlichen Missionen des Mossad blicken viele in Israel mit Bewunderung. Bekannt und gefürchtet ist der Mossad auch für seine Vergeltungsaktionen. Als palästinensische Terroristen 1972 bei den Olympischen Spielen in München 11 israelische Athleten ermorden, kündigt Israel Rache an. Es folgen über Jahre hinweg gezielte Tötungen. Für seine Aktionen wird der Mossad international auch immer wieder kritisiert. Geheimdienste operieren oft außerhalb von akzeptierten Normen und Gesetzen. Das liegt in ihrer Natur. Spionage bedeutet zum Beispiel auch oft, dass man die Souveränität eines anderen Landes verletzt. Längst nicht alle Missionen waren erfolgreich. 1997 fliegen Mossad-Agenten auf, die den politischen Hamas-Chef in Jordanien vergiften wollen. Um sie zu befreien, muss Israel das Gegengift zur Verfügung stellen und den Hamas-Gründer Sheikh Yassin aus dem Gefängnis entlassen. Besonders seit Premier Netanyahu im Amt ist, richtet sich der Fokus des Mossad gegen die Bedrohung durch den Iran und dessen Atomprogramm. Nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober hat Netanyahu den Mossad beauftragt, gegen Hamas-Anführer, wo immer sie seien, vorzugehen. Offiziell hat Israel zwar weder die Verantwortung für die gezielte Tötung von Hamas-Chef Haniyeh in Teheran übernommen, noch für die Explosionen der mit Sprengstoff versehenen Pager im Libanon. Doch beides wird dem Mossad zugeschrieben.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, es gibt ja eine Reihe von Spekulationen darüber, warum Israel diese beiden Angriffe gerade jetzt verübt haben könnte. Welche hält man im Land selbst für am wahrscheinlichsten?
Also israelische Sicherheitsexperten, mit denen ich gesprochen habe, die gehen davon aus, dass diese Explosionen jetzt gestartet wurden, weil es die Befürchtung gab, dass die Hisbollah Verdacht schöpfen könnte und man nicht wollte, dass das Ganze scheitert. Seit Wochen sagen Militär und Regierung, dass der Fokus auf den Norden gerichtet werden muss. Und Verteidigungsminister Gallant hat auch heute noch mal bekräftigt, dass das Ziel sei, die Menschen dort zurück in ihre Häuser zu bringen. Und es deutet im Moment viel darauf hin, dass Israel auch bereit ist, dafür einen offenen Krieg mit der Hisbollah einzugehen. Es wurden weitere Truppen in den Norden verlegt. Es wurden weitere Militärübungen im Norden fürs Wochenende angekündigt. Also hier sieht es im Moment danach aus, dass die Lage eher auf Eskalation statt Deeskalation zusteuert.
Sophie, es gibt immer wieder heftige Kritik an Israels Vorgehen, ob in Gaza, am Westjordanland oder jetzt im Libanon. Gerade erst gestern wieder durch eine UN-Resolution. Wirkt das noch als Druckmittel?
Die UN-Vollversammlung fordert, dass Israel sich aus den besetzten Gebieten, aus dem Westjordanland, aus Gaza zurückzieht. Wie wenig Beachtung das hier findet, das sieht man daran, dass es kaum Reaktionen darauf gibt. Viele in Israel stehen der UN ohnehin sehr skeptisch gegenüber. Dass sich Israel aus den besetzten Gebieten, aus dem Westjordanland, wo etwa 500.000 Siedlerinnen und Siedler leben, zurückziehen wird, das ist extrem unwahrscheinlich. Die Siedlungen auszubauen, das ist Politik der Regierung unter Netanjahu, in der auch rechtsextreme Siedler sitzen. Und der Internationale Gerichtshof hatte vor kurzem in einem Gutachten gesagt, dass dieses Vorgehen einer Annexion gleichkomme.
Sophie von der Tan in Tel Aviv, vielen Dank für diese Information. Nach Köln, wo in der Innenstadt innerhalb weniger Tage gleich 2 Sprengsätze explodiert sind. Erst Montag vor diesem Nachtclub und gestern vor einem Modegeschäft. In beiden Fällen passierte es früh morgens. In beiden Fällen waren keine größeren Menschenmengen in der Nähe. Es gab einzelne leicht Verletzte. Ein Team aus 60 Ermittlern soll nun schnell herausfinden, ob es einen Zusammenhang zu 9 weiteren Explosionen gibt, die sich bereits in den vergangenen Wochen und Monaten in Nordrhein-Westfalen ereignet haben und die mit der niederländischen sogenannten Mokro-Mafia in Verbindung gebracht werden. Philipp Wundersee.
Explosionen in der Innenstadt.
Das ist schon beängstigend auf jeden Fall. Das ist einfach nachts über passiert, hier mitten in der Stadt vor allem.
Entführungen im Rheinland.
Das ist natürlich schon bedrohlich.
Schüsse auf Wohnhäuser.
Es verunsichert einen, wenn man meint, jetzt geht man in die Stadt, was passiert wieder?
Es herrscht Unruhe in der Stadt. Innerhalb weniger Tage 2 Explosionen in Köln. Zuletzt hier auf einer beliebten Einkaufsstraße ein Modegeschäft. Mohamed Tarikans Laden ist nur wenige Meter entfernt vom Tatort.
Als ich gesehen habe, war schockierend. Richtiger Schock. Und heute habe ich den Laden von innen gesehen, ist noch schlimmer. Da ist alles verbrannt, da ist nichts mehr da. Hätte noch schlimmer sein können.
Ein Sprengsatz zerstörte um 5 Uhr in der Früh das Geschäft in Köln. Vor wenigen Wochen eine andere Filiale in Amsterdam. Eine ganze Serie von Entführungsfällen und Explosionen seit Juni. Die Ermittler sprechen von einer Gewaltspirale, von Auseinandersetzungen innerhalb der organisierten Kriminalität, kurz OK.
Wir müssen davon ausgehen, dass wir hier Täter aus den Niederlanden haben, dass es Bezüge dazu gibt und dass auch Methoden der organisierten Kriminalität auch jetzt hier in Nordrhein-Westfalen angewandt werden, die in den Niederlanden schon Standard sind.
Tatverdächtige und Opfer schweigen bisher. Kriminologen gehen davon aus, dass verfeindete Drogenbanden offen und gewaltsam ihre Reviere markieren, über Staatsgrenzen hinweg. Eine Ähnlichkeit zur Situation in den Niederlanden sei offensichtlich.
Wir haben es mit Bombenanschlägen zu tun. Das sind an die Hunderte in den letzten 2-3 Jahren gewesen. Wir haben es regelmäßig mit Schusswechseln zu tun, mit öffentlichen Exekutionen, mit brennenden Fahrzeugen. Da werden Maschinenpistolen, Maschinengewehre, wie auch jetzt hier in Köln etwa verwendet.
Beobachter vermuten, dass gerade jetzt im Drogenmilieu Märkte erobert und verteidigt werden, dass Abgaben nicht bezahlt wurden, dass 300 Kilo Drogen verschwunden sind. Auch zu Folterungen soll es gekommen sein.
Die organisierte Kriminalität ist da, sie besteht seit langem in Deutschland und in den Niederlanden. Da müssen wir einfach stärker hinsehen als Rechtsstaat. Wir müssen auch als Gesellschaft stärker hinsehen.
Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen des Kölner Anschlags läuft jetzt international. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.
In die Ukraine, wo der Präsident des Landes gerade keine großen Erfolge an der Front verkünden kann. Der Ruf nach mehr Waffen aus dem Westen bleibt auch deshalb laut. Die Bundesregierung will ihre Militärhilfe noch in diesem Jahr um 400 Millionen Euro aufstocken, auch angesichts der schwierigen Lage, wie es heißt. Zelensky, der in der kommenden Woche in den USA den amerikanischen Präsidenten treffen wird, hat unterdessen erklärt, es gebe einen Siegesplan für sein Land. Dieser solle Frieden schaffen. Was drinsteht, darüber sagte Zelensky zunächst nichts. Aber der Plan offenbart eine gewisse Sehnsucht nach einem Ende der Kämpfe. Und zwar auch bei den Menschen, die nicht an der Front sind. Aus Kiew, Birgit Firnig.
Es ist ein Meer von Flaggen und jede einzelne steht für einen getöteten Soldaten, erklärt Anastasia ihren Kindern. Sie ist aus Poltawa in der Zentralukraine angereist, um ihnen zu zeigen, wie hoch der Preis ist, den die Ukraine in diesem Krieg zahlt. Eigentlich wünscht sie sich Friedensverhandlungen, doch das Misstrauen gegenüber Russland ist groß. Wir können mit ihnen reden, aber ich glaube nicht, dass das was bringt und sie sich an das halten, was wir vereinbaren. Und auch Veteran Andriy ist skeptisch. Wir müssen sie abwehren und in ihre Schranken weisen, denn wir werden uns nicht auf Versprechen verlassen können. Russland würde den Kampf nur kurz unterbrechen und ihn später wieder aufnehmen, mit noch größerer Wucht, wie bereits früher zwischen 2014 und 2022. So schauen sie mit großer Spannung auf die kommende Woche, wenn Präsident Selenskyj in den USA seinen Plan zur Beendigung des Krieges vorstellen will. Einen Siegesplan, so nennt er ihn. Alles sei vollständig ausgearbeitet, Details gibt es bisher nicht, doch das Ziel sei klar. Es gibt keine Alternative zum Frieden. Ein Einfrieren des Krieges und andere Manipulationsversuche werden nur den Russen helfen. Wir brauchen eine nachhaltige Sicherheit für die Ukraine und ganz Europa. Doch wie soll das gelingen? Durch Drohnenangriffe auf russische Militäranlagen wie gestern in Twer, tief im russischen Territorium. Davon sind ukrainische Militärexperten überzeugt. Nur die Zerstörung russischer Militärlogistik könne Russland langfristig dazu bringen, Verhandlungen zuzustimmen. Deswegen wird sich der Präsident massiv dafür einsetzen, dass die Beschränkungen für den Einsatz westlicher ballistischer Raketen wie ATACMS aufgehoben werden, um so die Situation an der Front zu stabilisieren. Mit seinem Plan für den Sieg der Ukraine wolle Selenskyj die diplomatische Initiative ergreifen, so der österreichische Militäranalytiker Gustav Gressel in Kiew. So wolle er verhindern, bei einem Wahlsieg von Donald Trump plötzlich unvorbereitet und zu den Bedingungen Russlands an den Verhandlungstisch gezwungen zu werden. Denn das Ziel Russlands sei es, die Diplomatie für militärische Zwecke zu nutzen.
Für die meisten Deutschen ist es so, dass sie glauben, dass Diplomatie was anderes ist als der Krieg und den Krieg ablöst und dass man jede diplomatische Lösung ist doch besser als Schießen. Aber aus russischer Sicht ist die Diplomatie die Papierflanke des Krieges, die die Diplomaten absichern müssen.
Und so werde Präsident Selenskyj kommende Woche sicherlich einmal mehr über die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine reden, meint Gressel. Denn langfristig könne nur die Integration der Ukraine in die westliche Sicherheitsarchitektur den Frieden nachhaltig sichern.
Wir fragen nach in Moskau bei Ina Ruck. Ina, wie viel Eindruck macht der sogenannte Siegesplan von Selenskyj auf Wladimir Putin?
Naja, die Details kennt man ja noch gar nicht und auch hier in Moskau natürlich nicht. Aber Russland fährt natürlich eigentlich seit Kriegsbeginn und vor allem in den letzten Monaten diese maximale Linie, die da heißt, Russland ist größer geworden, die Krim und vier ukrainische, ehemals ukrainische, wie es hier heißt, Gebiete gehören jetzt zu Russland, sind sogar in die Verfassung geschrieben. Das bleibt auch so und das ist dann die Ausgangsbasis für Verhandlungen. Die Restukraine darf auch nicht in die NATO. Dann ist man hier natürlich zu Behandlungen bereit, wenn diese Gegebenheiten auf dem Tisch liegen. Da fragt man sich natürlich, was dann noch verhandelt werden soll, aber das ist die Maximallinie, die hier natürlich immer verkündet wird.
Mhm. Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass sich Russland in Richtung Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen bewegen könnte?
Naja, solche Dinge werden ja nicht auf offener Bühne unbedingt verhandelt oder besprochen. Es wird die ganze Zeit in begrenzten Themen verhandelt. Die Seiten reden miteinander, das wissen wir. Es finden immer Gefangenenaustausche zum Beispiel statt, also Kriegsgefangenenaustausche. Es hat mal ein Getreideabkommen gegeben, das hat zwar nicht lange gehalten, aber auch das war ein Verhandlungserfolg. Diese kleineren Verhandlungen laufen. Zu den großen Verhandlungen sehe ich im Moment keine große Bereitschaft hier oder zumindest kein Anzeichen dafür. Russland hat militärisch die Oberhand. Es hat Verhandlungen, wenn man es ganz hart sagen will, eigentlich gar nicht nötig. Trotz solcher Rückschläge wie gestern zum Beispiel, als die Ukraine hier ein Waffendepot offenbar empfindlich getroffen hat. Empfindlich deshalb, weil wir darüber gar nichts hier in den Nachrichten gehört haben. Man hat das eher verschwiegen. Aber selbst solche Rückschläge scheinen Russland nicht unter den Druck zu setzen, zu verhandeln. Da hat die Ukraine sehr viel mehr Verhandlungsdruck im Moment.
Vielen Dank für diese Information, Ina Ruck in Moskau. So, und wir machen weiter mit Kurznachrichten und mit dir, Susanne.
In den Hochwassergebieten in Ost- und Mitteleuropa werden allmählich die Schäden sichtbar. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat jetzt bei einem Besuch in Polen Hilfe zugesagt in Höhe von 10 Milliarden Euro. Während vielerorts die Aufräumarbeiten laufen, gibt es noch nicht überall Entwarnung. Das Hochwasser von Elbe und Oder verschiebt sich nach Deutschland. Vor allem rund um Frankfurt an der Oder werden hohe Pegelstände erwartet.
Die Oder gleicht heute an manchen Stellen schon einer Seenlandschaft und das Wasser steigt und steigt. Der Hochwasserscheitel wird hier in Brandenburg für Anfang der kommenden Woche erwartet. Am Pegelhäuschen in Ratzdorf gilt die niedrigste Alarmstufe 1, wie Oder abwärts auch in Frankfurt. Hier helfen Geflüchtete einer Aufnahmeeinrichtung beim Füllen der Sandsäcke. Anwohner können sie abholen. Im Südwesten Polens ist das Wasser schon weg. Hier im Kloster von Kłodzko wird jetzt aufgeräumt. Die Schäden hier und in den Nachbarländern sind sehr hoch. Und so sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Regierungschefs Hilfe von bis zu 10 Milliarden Euro zu. Ich bin hier, um Ihnen zu versichern, dass Europa in diesem Fall von Not und Katastrophe an Ihrer Seite steht. Der Schutt der Katastrophe stapelt sich zu Bergen, auch hier in Österreich. Es wird lange dauern, all die Schäden zu beheben, sagen sie hier. Nicht nur Wochen und Monate, sondern Jahre.
Die Rundfunkkommission der Bundesländer will die öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehprogramme deutlich reduzieren. Geplant ist, dass bundesweit 20 Radioprogramme und 4 bis 5 Fernsehspartenkanäle wegfallen. Welche Angebote gestrichen werden, können ARD und ZDF demnach selbst bestimmen. Die Fernsehprogramme können alternativ als Online-Stream fortgeführt werden. Über die Pläne entscheiden jetzt noch die Ministerpräsidentenkonferenz und alle Landesparlamente. Der Volkswagen-Konzern hat Medienberichte über einen bevorstehenden Abbau von 30.000 Stellen nicht bestätigt. Eine Sprecherin verwies lediglich auf das Ziel, Kosten zu reduzieren und auf die bevorstehenden Gespräche mit den Gewerkschaften. Auch der Gesamtbetriebsrat erklärte, die im Manager-Magazin genannte Zahl entbehre jeglicher Grundlage. Vor dem Hintergrund des Umbruchs in der gesamten Branche lädt Wirtschaftsminister Habeck für kommenden Montag zu einem Autogipfel nach Berlin ein. Der Springer-Konzern will sich aufspalten. Das Mediengeschäft mit Titeln wie Bild, Welt und Politico soll künftig in der alleinigen Hand von Matthias Döpfner und der Springer-Familie sein. Das Geschäft mit Kleinanzeigen in Portalen für Jobs und Immobilien soll an die bislang beteiligten amerikanischen Investoren gehen. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Damit wäre Springer zum ersten Mal seit 1985 wieder ein Familienunternehmen. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
Mit der Aufspaltung geht der Plan auf, der vor 5 Jahren mit dem Einstieg des US-Finanzinvestors begann. Den Unternehmenswert steigern, Springer neu strukturieren und damit Gewinn machen. Tatsächlich ist der Springer-Konzern heute doppelt so viel wert wie damals. Matthias Döpfner steigt endgültig zu einer Art Alleinherrscher bei den Springer-Medien auf, mit nahezu unkontrollierter Macht. Döpfner dürfte den Umbau hin zu digitalem Journalismus weiter forcieren. Doch damit muss der Konzern letztlich Geld verdienen. Vom abgespaltenen Anzeigengeschäft mit Online-Portalen könnte Döpfner weiter profitieren, wenn die Finanzinvestoren diese Portale an die Börse bringen. Döpfner hat nämlich die Möglichkeit, auch künftig einige Anteile zu behalten.
So, wir gehen jetzt dorthin, wo oft Ruhe und nicht der Rummel der Straße den Alltag bestimmt. Es sind, wie hier in der Altmark in Sachsen-Anhalt, oft malerische Gegenden, die allerdings aus ökonomischer Sicht als strukturschwach gelten. Orte, wo gerade Jüngere schnell Reis ausnehmen und wo es dann noch stiller wird. Solchen Gemeinden Struktur zu geben, damit sie nicht zum Wegziehen, sondern anziehend werden, dafür muss man schon ganz schön kreativ werden. Carina Emich war mittendrin in der Kleinstadt Kalbemilde, wo Kunst und Kultur Perspektiven bringen.
Theater, Artistik, Musik auf 8 Bühnen. Das bietet das Brugger Festival mitten in der Altmark. Brugger ist althochdeutsch und heißt übersetzt Brücke, denn Brücken bauen ist das Ziel des Festivals. Dafür setzt sie sich Tag und Nacht ein. Corinna Köbele ist Herz und Hirn des Vereins Künstler Stadt Kalbe, der das Festival ausrichtet.
Dass halt hier Leben geschieht und dass neue Impulse passieren und die Menschen hier auch mit ihren Horizonten sich erweitern können, weil sie halt eben neue Dinge erleben, auch andere Menschen erleben. Und ich glaube, das ist genau das, was wir mit so einem Brugger Festival auch wollen.
Wir sind in einer der am dünnsten besiedelten Gegenden Deutschlands. Die Stadt Kalbe verlor nach der Wende rund ein Drittel der Bevölkerung, schrumpfte auf gut 2200 Menschen. Das wollte sie verändern. Vor gut 10 Jahren begann Corinna Köbele, mit Kunst und Kultur viele, vor allem junge Menschen, nach Kalbe zu locken. Mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und aller Welt lebten und arbeiteten schon hier. Einige blieben. Grafikdesignerin Elvira Chavelier kam als Stipendiatin aus Rheinland-Pfalz nach Kalbe und ihr Schwager zog nach.
Weil jetzt im Prinzip alles da ist, was ich mir vom Leben gewünscht habe, also naturnah zu leben und meine Familie, Freunde um mich zu haben und ja.
Ja, eine neue Heimat. Also ohne dich, ohne den Künstlerstadtverein hätten wir den Ort gar nicht kennengelernt.
Hi Corinna.
Hi, na? Grüß dich. Ja, wollen wir nochmal über den Fragebogen sprechen?
Ja, gerne. Ja.
Wenn sie nicht das Brugger Festival organisiert, schreibt sie Förderanträge, kümmert sich um Kunststipendiaten, kulturelle Workshops, Kunstausstellungen oder Kunstprojekte für Kinder und Jugendliche. Zu 95% werden die Projekte finanziert über Förderungen. Sie selbst verdient damit kein Geld. Was aber fehlt, ist eine Fördermöglichkeit, um Mitarbeiter dauerhaft einzustellen.
Wir haben den Luxus der Lehre und wir haben die Möglichkeit, den zu füllen. Und die Ideen sind da, die Menschen kommen hier rein, die kommen mit Ideen hier rein und möchten sie umsetzen. Und mir fehlt das Personal.
Aktuell hilft ihr Jakob Scholz 20 Stunden die Woche. Der gebürtige Hamburger freut sich, auf dem Land arbeiten zu können und koordiniert ein Vereinsprojekt.
Genau. Das ist auf jeden Fall ein Grund, hier zu bleiben, weil ich auch eigentlich nicht davon ausging, dass ich überhaupt in dem Bereich hier einen Job finden kann. Und das war auch von vornherein so ein bisschen mein Problem, überhaupt hierher zu ziehen, weil ich nicht davon ausging. Ich habe eher so Kultur der Metropole studiert, ich habe Gestaltung studiert und bin erstmal nicht davon ausgegangen, dass ich auf dem Land irgendeine Stelle finde.
Nun läuft seine Stelle im Februar aus. Corinna Köbele sucht daher nach einer Möglichkeit, ihn danach weiter zu beschäftigen. Zum Brugger Festival kommen Artisten aus dem In- und Ausland, wie diese Truppe aus den Niederlanden.
Also, soweit alles okay? Ihr habt alles?
Ja.
Das Haus, in dem sie schlafen, hat der Verein erworben und dann mit Fördergeld und Eigenleistung vor dem Verfall gerettet. So pflegt und saniert der Verein mehrere Grundstücke und marode Gebäude. Nicht alle gehören ihm, aber für alle gilt das gleiche Ziel: Kalbe durch weniger Leerstand attraktiver zu machen.
Dieses Gebäude ist wirklich jetzt gerade vor kurzem fertiggestellt worden und es soll im Grunde genau dem dienen, was es jetzt gerade macht, nämlich alle Künstler und Künstlerinnen beherbergen.
Auch für dieses Gebäude gibt es bereits Pläne und Förderzusagen. Die beiden angehenden Architektinnen aus Berlin helfen mit Tipps zum Bau und beim Brugger Festival. Die vielen Besucher, Motivation für Corinna Köbele, auch in Zukunft kulturelle Brücken zu bauen, um so Menschen für die Künstlerstadt Kalbe zu begeistern.
Das genauso schnell mitzuschreiben, was zum Beispiel ich hier gerade von mir gebe, ist für uns Menschen kaum möglich. Haben auch schon die Römer und Griechen vor Christi Geburt erkannt und die Kurzschrift erfunden. Eine Schrift, in der eben alles schön kurz sein muss. Hierzulande feierte die Stenografie im 20. Jahrhundert die größten Erfolge. Eine Sekretärin ohne Steno-Kenntnisse, undenkbar. Wer heute noch Steno kann, arbeitet zum Beispiel im Land oder Bundestag. Die offiziell sogenannte deutsche Einheitskurzschrift, die es ermöglicht, bis zu 500 Silben pro Minute zu notieren, feiert morgen ein dreisilbiges Jubiläum, nämlich 100. Geburtstag. Fabian Siegel.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass dieses nur dann der Fall sein könnte, wenn in unserer Gesellschaft keine Interessen von
Generationen von angehenden Protokollanten, Sekretärinnen oder Gerichtsschreibern haben sie gebüffelt. Steno. Die Kurzschrift mit den Zeichen, Kringeln und Häkchen, mit der man Gesprochenes schnell zu Papier bringen kann. Damals Standard, heute den meisten fremd. Aber hier gibt es sie noch, im Landtag von Baden-Württemberg. Die Frauen und Männer rechts und links neben dem Rednerpult protokollieren Reden und Zwischenrufe in Steno. Thorsten Kempermann ist einer von ihnen. Schon als Teenager hat ihn das Steno-Fieber gepackt, durch Zufall in einem Computerkurs.
Irgendwann stand was in Steno an der Tafel und ich fand das einfach faszinierend und habe gesagt, ich möchte das lernen. Und daraufhin hat man einen Kurs eingerichtet. Ja, hab dann weitergemacht.
Und es bis zum Stenografen im Landtag gebracht. Dort sind sie froh über Menschen, die die hohe Kunst noch beherrschen. Denn wer kann das schon noch?
Können Sie das lesen?
Nein, das kann ich nicht lesen.
Nein. Nein. CEO, ich kann es wirklich nicht lesen.
Also grob geschätzt die Handschrift von einem Arzt, würde ich sagen.
Das ist doch Süderlin, oder?
Nicht ganz.
Das könnte hier ein Tetter sein, das könnte ein bisschen Richtung Griechisch gehen, aber das war's.
Aus Steno, ne?
Sie sind die Erste, die es erkennt heute.
Das habe ich noch gelernt in der, also nach der Schule.
Meine Mama kann's, ich leider nicht.
Und so funktioniert's. Es gibt Zeichen für Konsonanten und sogar ganze Silben. Unterschiedlich lange Striche dazwischen bilden die Vokale ab.
Und das ziehe ich einfach zusammen. Das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Aber warum braucht es überhaupt noch eine 100 Jahre alte Kurzschrift bei all den technischen Möglichkeiten? Denn künstliche Intelligenz kann Sprache mittlerweile in Echtzeit in Text umwandeln. Thorsten Kempermann sagt, das allein reiche nicht. Er müsse zudem auch die Stimmen den Sprechenden zuordnen.
Und man muss auch noch unterscheiden können, war das jetzt vielleicht kein Zwischenruf, sondern nur ein kleiner Dialog zwischen den Abgeordneten in der hinteren Bank oder so. Da muss man noch so ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen.
Und deshalb kann die menschliche Stenografie wohl erst einmal ohne Zukunftsangst ihren 100. Geburtstag feiern.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich hab's nie gelernt.
Vielleicht ist dafür ja jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Parlamentsschreiber freuen sich immer über Nachwuchs.
Und nun kurz und knapp rüber zum Wetter. Carsten, wie wird's?
WW 7577, im Meteorologendeutsch wäre das langanhaltender, kräftiger Schneefall mit einer Dauer von mindestens 6 Stunden. Das kommt im Winter, aber das fiel mir gerade zu Steno ein. Wir kommen zum Wetter und es geht im Großen und Ganzen bis zum Sonntag mit diesem Spätsommer weiter. Aber heute gab es auch dieses Foto. Und darüber dürften sich viele Menschen in Deutschland wundern. Es gab heute im Harz einen Regenbogen, das heißt, es gab auch Regenschauer. Und diese Regenschauer waren heute ganz vereinzelt in der Tat dabei und sie sind noch immer dabei. Wir sehen hier die Radarbilder des Abends und hier ziehen ein paar Schauer zum Teil sogar mit Blitz und Donner, wie zum Beispiel dieses Ding hier. Das hat jetzt aktuell noch ein paar Blitze in der Nähe von Aachen, aber es gibt eben auch im Ruhrgebiet rund um Osnabrück und bei Bremen aktuell ein paar Regenschauer. Wenn die durch sind, erleben wir aber wirklich morgen am Freitag und am Wochenende sehr viel Sonnenschein bei spätsommerlichen Temperaturen. Rund 24, zum Teil 25 Grad. Erst zu Wochenbeginn am Montag wird es kälter, herbstlicher. Und das Wetter stellt sich dann ebenfalls um. Und dann zieht der Herbst mit wechselhaftem Wetter bei uns ein. Aber bis dahin, heute in der Nacht, jetzt noch abziehende Schauer und Gewitter im Westen und im Nordwesten. Dann klart es auf. Gleichzeitig in der zweiten Nachthälfte verdichtet sich im Norden und im Nordwesten erneut diese hochnebelartige Bewölkung, die sich aber morgen Vormittag wieder auflöst. Dann ist es überall sonnig. Nur im Hochschwarzwald, auf der Baar und auf der westlichen Schwäbischen Alb kann es am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter geben. Das war es dann aber auch schon. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf Werte zwischen 9 und 16 Grad. Im Süden sind es 5 bis 9 Grad und tagsüber erleben wir meistens 22 bis 25 Grad. An der Ostsee- und Nordseeküste sowie ganz im Süden Deutschlands ist es eine Spur kühler. Wie geht's weiter? Hier kommt ein spätsommerliches Wochenende. Viel Sonnenschein am Samstag und am Sonntag bei bis zu 25 Grad. Einzig im Süden ein paar Schauer im Hochschwarzwald. Und am sehr späten Sonntagabend kommen die ersten herbstlichen Regenwolken ganz im Westen an. Aber das passiert dann eigentlich erst nächste Woche.
Also für diese sonnigen Aussichten sagen wir doppelt Danke. Gerne. Und einen schönen Abend. Tja, die Uhr sagt, Schluss für heute bei uns. Hier übernimmt gleich Comedy mit Dieter Nuhr.
Ja, und aktuelle Nachrichten finden Sie wie immer rund um die Uhr auf tagesschau.de.
Wir sind dann morgen wieder da, dann mit Ingo Zamperoni und hoffentlich mit Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.